Hallo liebe Uhrenfreundinnen und Freunde und alle, die es hoffentlich noch werden möchten. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Ja, in dieser Folge, der ersten Folge sozusagen in der Rückrunde der vierten Staffel, um im Fußballjargon zu bleiben, geht es um ein Thema, das mir immer wieder begegnet und in gefühlt 1000 Fragen immer wieder über das Jahr verteilt hochkommt, im Bekanntenkreis und Co. Das Thema, was ist eigentlich eine Modeuhr? Zum einen. Und die zweite Frage, wie viel taugt eine Modeuhr oder darf ich mir eine Modeuhr kaufen? Also im Sinne von, ist das was Vernünftiges? Und so weiter und so fort. Und vor allem das Thema, eine Modeuhr für 300, 400, 500 Euro, je nachdem, welche Modehersteller im wahrsten Sinne des Wortes da draufsteht. Nun, in dieser Folge möchte ich das Thema mit euch mal ein bisschen beleuchten, im wahrsten Sinne des Wortes Licht ins Dunkle bringen und meine Meinung, meine persönliche Meinung dazu äußern. Und wie immer freue ich mich ja auf den Diskurs mit euch, denn ja, in der heutigen Zeit gibt es zu viel Meinung weiß und zu viel Meinung schwarz. Das Grau, das darf auch mal sein und das findet hier seinen Platz. Also diskutiert gerne frei mit mir mit, egal über Facebook, Instagram oder auch gerne hier über die Nachrichtfunktion bei Anchor oder per E-Mail. Alles andere findet ihr in der Beschreibung dieser Podcast-Folge und jetzt Schluss mit diesem Gesappel. Wir starten hinein. Viel Spaß euch bei dieser Folge. Liebe Uhrenfreundinnen und Freunde, diese Folge, muss ich gestehen, ist etwas aus dem Redaktionsplan heraus entstanden, quasi etwas eher Spontanes, aber gerade in der letzten Zeit haben sich die Fragen zum Thema Modeuhren doch ziemlich verstärkt, vielleicht weil wir jetzt auch wieder so langsam, man mag es kaum feststellen und glauben, auf Weihnachten zugehen, aber da stehen ja wieder Geschenke und vielleicht eigene Wünsche an und ja, wenn ihr durch die Supermärkte geht, da kriegt man ja schon seit 3 Wochen das Rundum-Wohlfühl oder für mich Weihnachtsabschreckpaket an Lebkuchen und Süßkram zu kaufen. Also die Indizien liegen auf der Hand, es geht wieder zu zum Fest der Feste und zu dem Thema, was schenke ich meinen Liebsten? Und da kommt man natürlich zum Glück an dem Thema Uhren nicht vorbei. Ja, und die Fragen, wie gesagt, haben sich wieder mal gehäuft zu Modeuhren und allgemein stelle ich einfach fest, auch gerade im Bekanntenkreis oder in den Menschen so drumherum, im Büro und egal, wo ich mich bewege und Co., man sieht sie eigentlich en masse am Arm. Die üblichen Verdächtigen, ich sag jetzt mal, Michael Kors bei Frauen, Hilfiger Uhren, Armani, also Emporio Armani Uhren, ansonsten ja Hugo Boss darf natürlich nicht fehlen in der Riege, zuweilen Lacoste und es gibt so unfassbar viel mehr wie Fossil und so weiter und so fort. Jetzt um nur mal ein paar zu nennen, die dazu gehören, auch Festina und so weiter, aber ja, Modeuhren, was sind eigentlich Modeuhren? Und ich kann es schon mal vorwegnehmen, warum finde ich das ganz großen Bullshit? Ja, ich sagte vorhin noch, es gibt nicht weiß, es gibt nicht schwarz, aber ich lasse mich auch gerne in der Mitte auf grau ein und diskutiere mit euch. Das ist meine persönliche Meinung und die versuche ich euch jetzt mal zu erklären. Modeuhren. Fangen wir mal damit an, was eine klassische Modeuhr ist. Das hat jetzt nichts unbedingt nur deshalb den Begriff Modeuhr, weil es von einem Modehersteller kommt, was aber nun in der Regel sogar so ist, sondern es sind halt Uhren, die eins zu eins auch am aktuellen Trend, am aktuellen Style, ne, sich bewegen und dahingehend von den, ja, manchmal steht ein Modeschöpfer zumindest drauf. Thema Michael Kors und Co. Wenn wir uns die Uhren dann angucken, dann wissen wir aber auch ein Stück weit ganz schnell, wo da der Hase herläuft. Eine Modeuhr selbst ist in der Regel ein Lizenzgeschäft. Das heißt, klar, jemand, der Jeans herstellt und Poloshirts und das mit Sicherheit sehr, sehr gut, der hat halt dann in der Regel keine Expertise bei Uhren. Das heißt, man nimmt seinen Namen, beispielsweise Hugo Boss, macht daraus ein Lizenzgeschäft und verkauft das an eine Firma X, die dann im Namen von Hugo Boss eben Uhren herstellt. Jetzt könnte man sagen, okay, was spricht eigentlich gegen so eine Uhr, ne, so eine 50-Euro-Uhr für einen Urlaub, wo Hugo Boss und Co. draufsteht? Meines Erachtens nichts. Aber da steht halt immer ganz schnell 250, 300 € drauf. Auch bei Michael Kors und den ganzen anderen üblichen Verdächtigen. Und da hört für mich so ein bisschen der Spaß auf. Weil, was machen all diese Marken? Ihr könnt ja mal sehr gerne, wie ich es auch getan habe, mal googeln. Ich habe mal hier so 2 Stunden mir den Wolf gegoogelt. Ihr könnt natürlich auch den Wolf bingen und sonst irgendwas. Ihr müsst ja nicht die Plattform mit dem G benutzen, aber das liegt auf der Hand. Und was findet ihr? Ihr findet immens viele Seiten, wo über die Luxusuhren von Hugo Boss und Co. gesprochen wird. Die Luxusuhren. Wir haben ja schon mal das Thema, was ist eigentlich eine Luxusuhr behandelt? Luxus verbindet man hier einfach nur mit dem Namen, nicht mit der Uhr an sich selbst. Die Uhr ist im Prinzip auch nur die Plattform, sage ich jetzt mal, um den Namen nach außen zu tragen. Meiner persönlichen Einschätzung nach versucht man hier einfach einen massiven Luxusgedanken zu kreieren und nach außen zu zaubern. Und das gelingt sehr gut, weil man diese Marken halt kennt. Also, das ist natürlich der Grund von Luxus. Das ist auch der Grund für die massive, erfolgreiche Story von Rolex, ne? Schaut euch mal ein großes internationales Sportturnier an, sei es Formel 1, sei es Golf und sonst irgendwas, wo nicht Rolex draufsteht. Oder Hublot oder Tag Heuer damals auch im Fußball sehr extrem, ja? Das heißt, klar, es ist ein bisschen Prestige schaffen durch die Markenbildung, aber und das ist für mich eigentlich das Hauptthema des Erfolgs einer Modeuhr, und zwar schlicht und ergreifend, kaum einer da draußen, außer wir Nerds, ja, herzlich willkommen zu Nerd TV, kaum einer von uns, von da draußen weiß, vielleicht mal bis abgesehen auf diese großen Namen, die dann letzten Endes in YouTube ja auch bei vielen großen, ich sag mal, Menschen, die ihren Luxus gerne nach außen tragen, gezeigt werden, ne? Ich sag mal, eine Iced Out, Patek, eine Nautilus und sonst irgendwas. Aber ganz ehrlich, wer, der sich nicht mit der Uhrenwelt beschäftigt, weiß, was eine Grand Seiko ist. Wer weiß, was eine Patek Philippe ist, ja? Und da können wir sicherlich ganz, 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 ganz viele weitere Uhrenmarken nennen, die einfach keiner kennt, die für uns vielleicht komplett selbstverständlich sind, die aber für den großen Markt da draußen völlig unter dem Radar schwimmen, jetzt mal vom Preis ganz abgesehen. Während zum Beispiel Rolex, wenn man jetzt mal nur den Listenpreis sieht, natürlich bekannter ist wie ein bunter Hund. Und dadurch ja auch der Nachfrage ja, hinterher rennt. Sagen wir es einfach mal so. Ja. Während eine Patek, die das 10, 20-fachen von einer Submariner kostet, ja, unterm Radar schwimmt. Das heißt also, auch hier ist es so, wer viel von sich spricht, beziehungsweise wer am Markt ganz viel Namen von sich kreiert hat, das zielt dann schnell als Luxusgrad, wenn es ein bisschen teurer ist. Und dazu gehört nun mal die klassischen Poloshirt-Hersteller Lacoste, Hilfiger, Hugo Boss und wie sie alle heißen. Ja. Und das ist für mich so ein bisschen der Grund, warum deren Uhren so erfolgreich sind, weil jeder, der diese Uhr kauft, auch gleich weiß, wenn jemand anderes sieht, was für ein Name auf dieser Uhr steht, der kann was damit anfangen. Der weiß, dass das jetzt eher kein 10-Euro-T-Shirt-Hersteller ist, sondern dass ich da halt für, keine Ahnung, ein Poloshirt, ich sag mal, 80 bis 100 Euro mindestens mal ausgeben muss. Deswegen gehört die Uhr auch zum Luxusbereich. Also man kann viel mehr etwas mit dem Namen anfangen und zählt es direkt zu Luxus. Daher möchte man, das ist ja gar kein Vorwurf, auch an diesem Luxus persönlich ein bisschen partizipieren und ihn einfach am Handgelenk tragen. Während tatsächlicher Luxus, also ja, bleiben wir bei Patek und Co., ja, den kaum einer kennt, der sich nicht so intensiv damit beschäftigt, da halt natürlich an der Masse eher etwas untergeht. Also ihr merkt, ich versuche mal ein bisschen gemeinsam mit euch meine Gedanken zu teilen. Wo kommt das eigentlich her? Das machen ja viele Marken ganz bewusst mal von Uhren und allem ganz abgesehen. Und es ist ja der Marke auch kein Vorwurf zu machen. Also das ist mir ganz wichtig. Ja, ich finde das ganz interessant und diesen Erfolg daraus sei den Marken ja gegönnt. Nur ich spreche aus der Leidenschaft für mechanische Zeitmesser, selbst auch für Quarzuhren. Ich habe hier nichts gegen Quarzuhren. Ich habe es schon so oft gesagt, dass der ein oder andere wahrscheinlich schon einen Pinnzettel am Kühlschrank von mir hängen hat. Es gibt Quarzwerke, die bestehen zu 95% aus Tip-Top-Automatikwerken von den besten Marken, Uhrenmarken dieser Welt. Nur die Energiequelle ist dann am Schluss eine Batterie. Ja. Also von daher ist auch kein Bashing gegen Quarzwerke, sondern ich möchte mal sensibilisieren, wo kommt das alles her und warum sollte man gegen den Strom schwimmen und vielleicht sagen, du, wenn ich 300 Euro auf der Seite habe, muss es dann ein Hugo Boss sein? So, man versucht eben da etwas herzuleiten, woher dieser Modetrend und dieser Erfolg kommt. Jetzt möchte ich aber doch mal ein bisschen genauer mit euch hineinblicken, weil so allgemeines Gesappel, das kriegt man ja überall. Natürlich habe ich mich ein bisschen schlau gemacht, ein bisschen belesen und geguckt. Und mir geht es natürlich auch um die Werthaltigkeit dieser Uhren, beziehungsweise Haltigkeit ist hier vielleicht das völlig falsche Begriff, sondern eher was das Innenleben, das Uhrwerk, das Gehäuse, ist das überhaupt wertig? Und da findet man relativ viel Dinge. Zum einen steigen wir mal so über das Thema Hugo Boss ein. Wie gesagt, das ist alles Lizenzgeschäft, das hier betrieben wird. Und die, ich sag mal, gängigen Hugo Boss Uhren so im Bereich 200 bis 350, die haben alle so 2 bis 5 Cent Quarzwerke drin. Die sind nicht mal aus Metall, die sind einfach nur aus Plastik und kosten, wenn man das mal so ein bisschen zurückverfolgt, diejenigen, die von euch vielleicht auch so ein bisschen Seiko-Motten und Co. und dann mal über die ein oder anderen Seiten stolpert, also die kriegst du noch für eine Kupfermünze, was ja heutzutage gar nicht mehr so einfach ist. In meisten Fällen wegen mir auch 10 Cent und Co. Aber das sind Centwerke im wahrsten Sinne des Wortes. Die Materialien, das Gehäuse, das ist alles gestanzt. Die Glieder sind sehr oft hohl und nicht massiv. Und wenn man mal so eine Uhr ein bisschen zusammenrechnen mag, dann kommt man vielleicht vor allem auf die Masse betrachtet ganz schnell auf eine, vielleicht, wenn es hochkommt, und tatsächlich eher, wenn es hochkommt, auf eine 10, 15 Euro Uhr in der Herstellung, die dann für 300, 350 verkauft wird. Dazu ist es natürlich so, wenn mal an der Uhr was dran ist oder am Uhrwerk, so ein Plastikuhrwerk, das musst du austauschen, da kannst du nicht groß irgendwie was dran machen, aber das obliegt sich der Sache natürlich relativ schnell von selbst. Das mal so als Eindruck. Und was mir in meiner Recherche so begegnet ist, das ist bei Michael Kors das Gleiche, das ist bei allen das Gleiche, bei Lacoste, Hilfiger, Armani. Michael Kors ist bei mir dann noch so ein Hauptbeispiel, muss ich tatsächlich sagen. Die Michael Kors arbeitet hier zum Beispiel auch unter dem, ja, ich sag jetzt mal, unter dem Gros des Deckmantels der Fossil-Gruppe mit, der Fossil Group, wenn man das so ausdrücken möchte, die hier ganz, 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 ganz viele Dinge bauen. Ne? Zum Beispiel Daniel Wellington, Guess, Armani und so weiter und so fort. Man kann sich vorstellen, Die Gruppe ist eigentlich sehr, 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 sehr groß. Und hier werden ganz, ganz viele Uhren einfach von einem Hersteller in Fernost, ich möchte jetzt mal so despektierlich sagen, zusammengetackert nach Bestellung und mit dem jeweiligen Markennamen versehen und dann rausgejagt. Und das halt einfach in übertrieben kranken Mengen, wenn man das so liest, dass ja, man da ganz, ganz, ganz schnell erkennt, wo, wie das Geld gemacht wird. Hier wird halt massiv günstige Sachen eingesetzt. Das verhältnismäßig wegen des Namen Ursprung habe ich ja vorhin versucht, so ein bisschen herzuführen. Die Leute wollen den Luxus und denken, das ist Luxus. Und schon kann man sich hier offensichtlich sehr, sehr, sehr gut eine goldene Nase verdienen. Das zieht sich halt einfach so komplett, komplett durch, ne? Also wenn man gerade sieht, Großkonzern Fossil, ich sagte ja schon, hat Armani, hat Marc Jacobs, also ganz, ganz viele Marken. Ihr könnt ja auch mal selbst so ein bisschen nachschauen. Es sind alles Quarzwerke, Hugo Boss und auch Michael Kors haben mittlerweile sogar Modelle, die haben Automatikwerke drin. Die gehören allerdings auch wirklich zu den eher billigen. Und wenn ich dann sehe, dass man dann so geisteskrank 750 Euro für so eine Uhr aufruft, dann muss ich sagen, da fehlt mir halt einfach in jeder Weise der Bezug dazu. Also ich finde einfach, das ist am Thema vorbei. Aber das ist eine persönliche Meinung. Bleiben wir mal wieder ein bisschen mehr bei den Fakten. Also im Prinzip zusammengefasst, die ganzen Uhren so um die 300 Euro haben in der Regel Plastikquarzwerke drin, die ihr deutlichst unter einem Euro kaufen könnt. Die Gehäuse werden teilweise zentral von den größeren Konzernen gestanzt gemacht. Und da steckt natürlich keine Handarbeit drin. Die Glieder sind zuweilen hohl, damit man sich natürlich noch ein bisschen Material spart. Und man geht hin und verkauft das dann natürlich auch. Die Uhr ist schön leicht und locker am Handgelenk und so weiter und so fort. Teilweise wird auch berichtet, wie schnell diese IP-Vergoldung, natürlich kein Echtgold, auch abgeht und so weiter. Ne? Gerade bei Michael Kors scheint das ein Problem zu sein. Es ist also, kann man sagen, sehr, sehr billige Ware, die alleine ihre Daseinsberechtigung dadurch erhält, dass es ein Lizenzgeschäft ist, sprich, dass man da einen bekannten, sehr großflächig breit bekannten Namen draufdrucken kann und dadurch wird die Uhr interessant. So. Wie gesagt, ich sage nicht, dass alles schlecht ist. Ich sage nur, dass das Preis-Leistungs-Verhältnis für mich hier massiv schlecht ist. Wenn einer sagt, oh, ich hole mir so eine Uhr für einen 50er, für einen Urlaub, will da kein Risiko eingehen, wenn weg, dann breche ich nicht in jegliche Tränen aus und kann mich 3 Jahre lang im Spiegel nicht mehr ansehen. Völlig okay, gibt's halt einfach nicht, ne? Und da bin ich jetzt wieder bei einem Thema, bei einem meiner früheren Folgen oder sogar die Folgen passend jetzt Urlaubsuhren und Co. so vor der Sommerpause. Jetzt schaut euch doch einfach mal an, was ihr für 200, 300 € so richtig an Uhr bekommt. Ja, sei es, wir blicken schon mal nach Citizen, sei es, wir blicken zu Seiko 5 Sports und so weiter und so fort. Invicta wegen mir, Shijian De, Orient, also es gibt so viele Uhren, die ihr so teilweise deutlich unter 200 € bekommt, wo ein Automatikwerk drin ist, wo ein gewisse Prestige und einen Namen hat, einen Ruf der Name, der Marke habt, die schon ewig existiert. Bleiben wir bei Seiko, über 140 Jahre gibt's die. Und ihr habt da, ja, ich weiß, da kann man jetzt drauf rumreiten, aber im Prinzip auch immer Manufakturkaliber drin, ja. Also, was ich damit sagen will, ist, natürlich muss das jeder für sich selbst entscheiden, aber für mich gehört es einfach dazu, warum kaufe ich mir eine Uhr? Weil ich haben will, dass da ein Stück weit Handarbeit drin steckt. Jetzt kann man sagen, gut, bei den klassischen 5 Sports, in den ganzen Geschichten ist da jetzt nicht so viel Handarbeit drin, ist mir völlig klar. Aber es steckt eine Marke dahinter, die sich extremst damit identifiziert, Uhren zu bauen, die auch wenn sie günstig sind, aber eigene Uhrenwerke entwickelt haben, die eine Expertise da drin haben, die dafür stehen, was sie tun, für die man jederzeit, wenn man zum Uhrmacher geht, Ersatzteile kriegt, wo man jederzeit nicht angeschmiert ist, weil das Plastikquarzwerk aufgegeben hat, sondern dann kauft man halt dies und jenes für ein paar Cent oder ein paar Euro nach und der Uhrmacher tauscht es einem aus, insofern man es nicht sogar selbst machen kann bei der ein oder anderen Uhr. Ihr bekommt also sehr, sehr viel Uhr schon für günstiges Geld. Und das ist genau das, was ich immer wieder sage. Luxus hat nichts mit dem Portemonnaie zu tun, sondern mit dem, was man damit für sich persönlich identifiziert. Und für mich ist einfach Luxus etwas Besonderes, etwas zu haben, was ein Stück weit Prestige hat natürlich auch, was ein Stück weit einen Ruf, einen Namen einfach hat. Bleiben wir bei Seiko hier zum Beispiel, was auch mal eine James-Bond-Uhr war, das vergisst man ja immer, was vielleicht auch interessante geschichtliche Meilensteine hatte. Und wie auch ja bei Seiko, die halt beispielsweise das Rennen der ersten tollen Quarzuhr, ne, in der ganzen Quarzkrisengeschichte auch gegen Rolex gewonnen haben und sich dann auch letzten Endes am Handgelenk von James Bond wiederfanden. Und. Also da gibt's Stories ohne Ende. Und dieses ein bisschen das Schöne, das Schmökern beim Blick auf dein Handgelenk, das macht doch eigentlich eine Uhr aus und ihr kriegt es halt einfach schon für günstig Geld, ohne einfach nur jemand, der eigentlich fokussiert ist, Poloshirts herzustellen, da völlig übertrieben viel Geld zu geben für das, was ihr dafür kriegt. Und das ist ja der nächste Punkt. Tut mir einen Gefallen und schaut euch mal intensiv die Uhren der schon oftmals jetzt genannten Hersteller, beziehungsweise nicht Hersteller, sondern Lizenzgeber an. Und dann guckt mal, was das alles so für Optiken sind. Ja, ne? Ich glaube, es dauert nicht lang und man kann erkennen, dass da schon sehr, sehr viel, wenn nicht ausschließlich mit Hommagen an die großen, bedeutenden Uhren gearbeitet wird. Ja, und zum Teil muss ich sagen, zumindest natürlich rein von der Optik, wenn man weit davon entfernt steht, die eine oder andere schon fast über eine Hommage drüber geht und es gerade noch fehlt, dass man da noch ein anderes Logo drauf tackert. Also, es ist in der Regel nichts Eigenständiges, es ist in der Regel halt einfach billigstes Interieur sozusagen und man bezahlt einfach nur die Lizenz und das ist mir dann einfach, ja, das ist mir dann einfach viel zu viel Geld für im Endeffekt nichts, weil gleichzeitig fragt ja auch jeder Zweite immer, kann ich mir oder sollte ich mir oder empfiehlst du mir, die und die Uhr zu kaufen und wie ist das eigentlich mit dem Werterhalt? Nun, Tonne auf, Uhr rein, Tonne zu, Werterhalt entsprechend. Ne? Also ich meine, vielleicht ist das jetzt auch ein bisschen zu hart, was ich hier sage. Und jeder, der von euch so eine Uhr besitzt, ich möchte ja kein Bashing oder so betreiben. Das ist meine persönliche Meinung. Ich bin offen für eure Ideen und für eure Aussagen dazu. Und ich kritisiere auch die Marken nicht. Ganz im Gegenteil, die haben das verdammt clever und gut gemacht. Ein Hoch auf den Geschäftssinn. Nur für mich persönlich, jemand, der das ganze Thema mit sehr viel Leidenschaft und Begeisterung eben für das Handwerk, für das, was dahinter steckt, sieht und betrachtet, ist das einfach, ja, ein Stich ins Herz. Punkt. Ich möchte es nicht zu dramatisierend ausdrücken, aber ich glaube, ihr versteht, was ich damit meine. Und der nächste Punkt ist, und das finde ich eigentlich noch viel bezeichnender, ist, dass ja tatsächlich auch hinter jeder dieser Modeuhren, die ja wie gesagt in Lizenz gefertigt werden, nochmal ein großer Konzern steht. Ne? Sei es MGI, TWK und wie sie alle heißen oder die Fossilgruppe, die eben fast, also man kann im Prinzip lockerst an ein, zwei, vielleicht drei Fingern abzählen, wo die ganzen Modeuhren herkommen. Da wird dann halt einfach nur noch blub, das ist eine Boss, das ist eine Armani, das ist jenes und Sell. Uhrwerk und so ist eh das Gleiche in der Regel, wenn man mal von den Automatikwerken absieht. Aber da bin ich dann schon wieder, also wenn ich 750 Euro ausgebe, dann kriege ich echt bei namhaften Herstellern schon was richtig, richtig Schönes. Schon eine schöne Longines beispielsweise, Certina, Mido und Co. Also man kann, wenn man denn will. Ich möchte hier einfach mal so ein bisschen sensibilisieren, wenn euch das Uhrenfieber gepackt habt und ihr natürlich über diese ganzen Marken stößt, gebt doch mal den echten, vernünftigen Marken, wo wirklich was hinten dran steht, wo nicht einfach nur ihren Namen vertickern im wahrsten Sinne des Wortes, sondern selbst arbeiten, selbst was erstellen, sich Gedanken machen, tolle Uhren auf den Markt bringen, eine Chance, und schaut mal in diese Richtung. Und wenn ihr eine Modeuhr habt und diese tragt, dann tragt sie mit Stolz, weil eine Uhr ist eine Uhr am Ende des Tages und sie muss euch gefallen. Von daher nichts dagegen. Aber denkt vielleicht bei meinem oder bei eurem nächsten Kauf mal darüber nach. So, das soll es dann an dieser Stelle aber auch dazu gewesen sein. Einfach ein bisschen, ja, das war jetzt nur ein bisschen Therapiestunde von mir mit euch in dem Platz auf der Psychiater-Couch. Aber ich werde es einfach ständig gefragt. Es kommt immer wieder und dann zieht jemand so, ne, sein Hemd zurück und sagt, oh, guck mal, ich habe eine neue Armani und so. Und ich denke, ja, ne, es ist alles gesagt. Lasst mich in euren Kommentaren am Leben und in eurem Feedback. Es ist meine persönliche Meinung. Ich wollte es mit euch teilen. Der Podcast soll ja auch manchmal einfach da sein, um Denkanstöße zu geben, um einfach mal auch so ein bisschen kontrovers sich mit was auseinanderzusetzen. Ich gebe jeder Meinung eine Chance. Und ja, wünsche euch ein tolle Zeit, die ihr hoffentlich jetzt vor euch habt, weil viele sind die Ferien ja jetzt leider vorbei, aber naja, die nächsten Ferien, die warten ja schon. Und lasst mich wissen, welche Uhren ihr euch vielleicht anstatt so einer Modeuhr kaufen würdet oder habt ihr eine Modeuhr, seid ihr damit zufrieden? Ich bin offen, haut gerne alles raus, Feedback wie immer über die entsprechenden Kanäle. Ja, das war's mit der ersten Folge nach der Rückrunde von Zeitzone, eurem Podcast rund um das Thema Leidenschaft für Uhren und Genuss. Ich wünsche euch eine gute Zeit, bleibt weiter gesund und vor allem bleibt dem Podcast weiter treu. Ciao, ciao, euer Daniel. Das war's mit dieser Folge von Zeitzone, eurem Podcast rund um die Themen Uhren, Zeit und Genuss. Um direkt zu erfahren, wann eine neue Folge für euch erscheint, könnt ihr diesen Podcast bei eurem Streamingdienst abonnieren bzw. ihm folgen. Wenn ihr zu den Podcast-Folgen den passenden Content in Form von Bildern und Videos haben möchtet und immer auf dem Laufenden bleiben wollt, dann folgt mir gerne bei Instagram unter Zeitzone-Podcast oder bei Facebook unter Zeitzone. Ihr möchtet direkt mit mir in Kontakt treten, dann könnt ihr das per Mail an kontakt@zeitzone-podcast.de tun. Vielen lieben Dank euch, ich freue mich auf euch, euer Daniel.